Inside Red Bull Bora Hansgrohe, der Podcast von OVB Online zur Tour de France. 3 Wochen begleiten wir mit Ralf Denk, dem Teammanager von Red Bull Bora Hansgrohe, das größte und erfolgreichste Radsportteam Deutschlands, durch die Frankreich-Rundfahrt. Ihr habt Fragen an Ralf Denk? Schickt sie an tobias.ruf@ovbmedia.de. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Ralf Denk tippt Gold richtig, denn Remco Evenepoel gewinnt das erste Zeitfahren der diesjährigen Tour de France. Red Bull Bora Hansgrohe Kapitän Primož Roglič kommt auf den 3. Platz, verliert auf Evenepoel und Tadej Pogacar, kommt aber vor Jonas Vingegaard ins Ziel. Sprechen wir über die 7. Etappe mit dem Teammanager von Red Bull Bora Hansgrohe, unserem Wahrsager. Hallo Ralf Denk.
Hallo und schöne Grüße nach Rosenheim.
Ja, Ralf, also Primož wird Dritter. 34 Sekunden hinter Evenepoel, 22 hinter Pogacar, 3 vor Vingegaard. Was machen wir jetzt mit dem Ergebnis? Wie fällt denn dein Fazit zunächst aus?
Ich glaube, das spiegelt einfach das wider. Das sind aktuell die besten 4 Radrennfahrer der Welt. Ja, dass Remco als Weltmeister vielleicht den kleinen Vorteil hat, das habe ich ja gestern eigentlich schon prophezeit. Und mich freut es, dass Primož im Game ist. Das freut uns natürlich. Und die Tour ist noch lange nicht entschieden. Und ich würde mal sagen, das war schon eine sehr gute Leistung von Primož, was er heute gezeigt hat.
Okay, schauen wir auf die Gesamtwertung. Pogacar bleibt in Gelb. Evenepoel ist 33 Sekunden zurück. Vingegaard ist 1,15 zurück. Primož 1,36. Jetzt haben wir 3 Tage gesehen, an denen Primož zwar nie super viel verliert, aber so ganz kontinuierlich wächst der Rückstand an. Seid ihr noch im Plan oder hattet ihr euch zu diesem Zeitpunkt der Tour eine bessere Ausgangslage erhofft?
Hoffen tut man immer, dass man vom ersten bis zum letzten Tag das gelbe Trikot hat, gell? Aber es ist ja hier auch kein Wünsch dir was, und was uns eigentlich ziemlich optimistisch stimmt, ist, dass ein Trend erkennbar ist. Wenn man den Primož Roglič von der 2. Etappe in San Luca oder beim San Luca Anstieg in Bologna gesehen hat, wo er mit Vingegaard nicht mithalten konnte, wo er mit Remco nicht mithalten konnte. Und jetzt eigentlich war er schon stärker wie in Vingegaard heute beim Zeitfahren. Also wir kennen da schon einen Trend und bleiben optimistisch.
Okay. Er ist die Strecke ja mehrfach abgefahren, hast du uns gestern auch gesagt. Kannst du schon anhand der Zeit eine erste Tendenz erkennen, ob das jetzt wirklich die Top-Performance war?
Ich würde sagen, es war auf jeden Fall sinnvoll, dass wir heute Morgen noch den Aufwand gemacht haben und die Abfahrt vor allem mehr wie einmal gefahren sind mit ihm. Und alles in allem ist das ein großartiges Zeitfahren jetzt. Und die Berge kommen noch, die Gravel-Etappe kommt noch. Also wir sind jetzt knapp oder gut 20 Sekunden der Podium. Und ich würde mal sagen, da ist noch sehr, sehr viel möglich.
Genau, ganz kurz zum Tagessieger Remco Evenepoel. Ja, erste Tour de France. Er tritt sehr selbstbewusst auf, sagt auch, ja, also Tadej ist jetzt noch vor mir, aber ich will schon da bleiben, wo ich bin. Den müssen wir sehr gut im Auge behalten, weil wir wissen, die letzte Etappe ist ein Zeitfahren. Und wenn er den Rückstand zu Pogacar im Rahmen halten kann, da kann er voll attackieren hinten raus.
Ja, aber soweit würde ich jetzt mal gar nicht denken, als Team oder als Rennfahrer. Und ich glaube auch, dass Remco nicht so denkt, sondern jeder hat jetzt eigentlich ein Stück weit Bammel vor sonntags, vor der Gravel-Etappe, weil da können wirklich auch die Tour verloren werden, wenn man zu einem ungünstigen Zeitpunkt defekt hat. Und deswegen ist da jetzt jeder gespannt, und es denkt noch kein Mensch von den Rennfahrern an irgendeinen Abschlusszeitfahren oder auch nicht an die Pyrenäen und oben an die Alpen.
Mhm, gut, okay, also Sonntag, wie gesagt, diese Etappe mit den Schotterpisten, die gefahren werden, das ist auch noch ein ganz spezielles Thema. Da werden wir natürlich morgen und dann gezielt am Sonntag nochmal genauer drüber sprechen. Ja, schauen wir auf 2 andere Fahrer von Red Bull Bora Hansgrohe. Alexander Vlasov wird Guter Elfter, rund eine Minute fehlt auf Evenepoel. Chai Hindley ist nur 28. Das sind es fast 2 Minuten. Du hattest schon angedeutet, Chai fühlt sich nicht so ganz wohl. Wie ist denn sein aktueller gesundheitlicher Zustand? 2 Minuten auf nur 25 Kilometern ist ja schon eine Menge.
Da gibt es ja Erklärungen dafür und wir haben gesagt, okay, wir halten Alex auf Kurs. Alex ist ein sehr gutes Zeitfahren gefahren, ist jetzt auch in den Top 10 der Gesamtwertung. Und quasi aus Backup, wenn irgendwas mit Primož sein sollte, das ist sicherlich sinnvoll. Man hat auch taktisch dann vielleicht die eine oder andere Option. Bei Chai haben wir anders entschieden. Chai soll nicht all-in gehen heute. Er wird hoffentlich noch ein wichtiger Helfer sein für Primož und deswegen wollten wir da jetzt nicht all-in gehen, dass er Körner auf der Straße lässt, die wo vielleicht dann in der dritten Woche entscheidend sein können. Und so ist es mal im Radsport, aber Chai ist nicht der beste Zeitfahrer im Peloton. Also er wäre sicherlich nicht auch bei All Out oder All In in den ersten 5 gekommen. Auf der anderen Seite hatte er am Dienstag schon 4 Minuten verloren und deshalb haben wir so entschieden.
Also schauen, dass er wieder 100% fit wird und dann helfen kann, ist ja auch seine Rolle im Hochgebirge, die Assistenz von Primož Roglič zu sein.
Genau.
Gut, okay. Was mich noch interessiert, jetzt geht mir nicht gezielt um die Namen, aber wie gehen denn jetzt so Fahrer wie Marco Haller, Danny van Poppel, Nico Denz so ein Zeitfahren an? Die fahren ja weder auf Etappensieg in so einem Fall noch auf die Gesamtwertung. Ist es eine bessere Trainingseinheit unter Wettbewerbsbedingungen oder was ist das für Sie?
Nein, weil es gibt ja auch beim Zeitfahren ein Zeitlimit. Also das heißt, der kann jetzt nicht mit einem 35er Schnitt von A nach B fahren, sondern der muss schon auch schauen, dass sie im Zeitlimit bleiben. Und der Körper braucht auch Belastung. Und es wäre wahrscheinlich fatal, wenn man jetzt sagt, man fährt sehr langsam, sondern ich würde mal sagen, man fährt am besten im Falle der Helfer auf 80-90%. Da hat man eine ordentliche Belastung, dass man jetzt quasi nicht in ein Loch fällt. Da hat man auch noch die gewisse Konzentration, dass man nicht irgendwo in der Bande hängen bleibt oder so oder einen Leichtsinnsfehler macht auf der Abfahrt. Aber man geht sicher nicht alles.
Okay, gut, danke. Hintergrundthema, passend zur heutigen Etappe. 2014 war deine erste Tour de France als Teammanager. Wenn du jetzt zurückdenkst, das Zeitfahren damals im Vergleich zum Zeitfahren heute. Also die Grundvoraussetzung bleibt natürlich immer identisch. Man fährt individuell, man fährt gegen die Uhr. Aber hat das noch mit dem Zeitfahren zu tun, was alles andere angeht, wenn du zurückschaust zu 2014 oder hat sich da auch Material, Ausrüstung, alles verändert?
Ich habe noch ganz tolle Erinnerungen an das Zeitfahren, an das Tour de France Zeitfahren, 20. Etappe im Süden Frankreichs. Weil da hat das Team Nedep die Mannschaftswertung gewonnen. Das heißt, wir haben da mit Leopold König, mit Jose Mendes und mit Santiago Machado die Mannschaftswertung gewonnen. Und das ist eigentlich das Erstaunliche. Wir waren da ein Wildcard-Team. Wir haben minimalen Aufwand getrieben für das Zeitfahren. Das heißt, wir haben keine Bahntests gemacht. Wir haben keine Windkanaltests. Wir haben keine maßgeschneiderten Anzüge gehabt. Wir haben Standard-Zeitfahrmaterial gehabt, das wo man auch im Shop kaufen konnte zu der Zeit. Und wir haben 3 Mann, glaube ich, unter die ersten 20 gebracht und haben somit die Mannschaftswertung an dem Tag gewonnen. Und das war sensationell. Ein Riesenerfolg für uns als Zweitligateam, als Wildcard-Team. Aber man sieht auch, wenn man das jetzt mal weiterverfolgt, es ist ein Ding der Unmöglichkeit, mit der Herangehensweise von Dortmars heute erfolgreich zu sein. Keine Chance mehr.
Keine Chance, weil das inzwischen hochentwickelt ist. Ich will mit dir ja jetzt auch kurz sprechen. Räder, Helme, Anzüge, Lenker haben wir heute bei euch auch einen speziellen gesehen. Das hat ja mit dem, was 2014 war, nichts mehr zu tun, oder?
Nein, also die Räder haben sich weiterentwickelt, die Übersetzungen haben sich weiterentwickelt, die Reifen haben sich weiterentwickelt, die Helme haben sich weiterentwickelt. Ich kann mich an 2014 noch erinnern. Wir hatten damals einen Helmsponsor, der hatte keine Zeitfahrhelme. Wir haben mit der Sprühdose vorm Zeitfahren noch einen Helm lackiert, dass der dazu passt. und waren trotzdem sehr erfolgreich an dem Tag, besser wie die ganz großen Mannschaften. Und das ist, ja, der Sport hat sich so massiv weiterentwickelt, man muss so viel Geld investieren, nur mal, dass die Zuhörer ein Gefühl kriegen. Wir waren mit Primož Roglič dieses Jahr dreimal im Windkanal. Wir haben viele Bahntests mit ihm absolviert. Unser Bekleidungshersteller Sportfon hat auch nochmal Windkanaltests an einem Modell simuliert, das ähnlich ausschaut wie Primož Roglič, so ein 3D-Modell von Primož. Wir haben Custom-Made Zeitfahrauflagen, wo man die quasi die Ellbogen reinlegen kann. Also da wurde wahnsinnig viel von uns investiert, da wurde brutal viel Geld verbrennt, aber wenn du das nicht machst, hast du keine Chance.
Wo liegt denn da der Hauptanteil? Ist es so, dass die Ausrüster und Radhersteller und so weiter, dass die da im Endeffekt die Produkte entwickeln und auf euch zukommen? Findet das gemeinsam statt oder geht die Hauptinitiative von euch aus, dass ihr den Herstellern sagt, wir brauchen dies, das und jenes?
Das geht nur gemeinsam, weil in dem ganzen Zeitfahren steckt so viel Individualität drin. Das heißt, bleiben wir mal bei der Begleitung, beim Rennanzug. Es kann sein, dass ein Rennanzug auf dem, ich sag's mal, Bodyshape von Primož Roglič perfekt funktioniert, dass er aerodynamisch ist, dass er schnell ist. Und du ziehst den gleichen Anzug, den Alexander Vlasov an, und der ist langsam. Okay. Das heißt, man braucht individuelle Bekleidung, man braucht individuelle Positionen. Es gibt auch Helme zum Beispiel, die Passform der Helme. Bei manchen Rennfahrern ist der Helm richtig schnell, bei manchen ist er langsam. Da muss nachgebessert werden. Also das ist ja ähnlich wie in der Formel 1 auf zwei Rädern und da steckt so viel Engineering mittlerweile drin. Man braucht für jedes Detail Spezialisten und wir sind auch happy, dass wir mit dem Fahrradhersteller Specialized eine Partnerschaft haben, weil das ist der einzige Fahrradhersteller, der wohl einen eigenen Windkanal hat.
Okay, interessant zu wissen. Also, vorbei sind die Zeiten von selbst lackierten Helmen. Das ist Perfektionismus in Reinkultur. Wir haben lange keinen Mannschaftszeitfahren mehr bei der Tour de France gesehen. Weißt du warum?
Man darf ja die Mannschaftszeitfahren laut Reglement nur in der ersten Woche machen. Und es ist natürlich schon, es gibt Befürworter, aber es gibt auch Gegner. Und schlussendlich entscheidet der Veranstalter. Ich persönlich vermute, da wir bei Paris-Nizza sowohl dieses Jahr in 2024 ein Mannschaftszeitfahren hatten und auch im Jahr 2023. Und der Ausrichter von Paris-Nizza derselbe ist wie von der Tour de France, also die ASO. Deswegen vermute ich, dass wir in den nächsten Jahren auch bald wieder ein Mannschaftszeitfahren bei der Tour de France haben werden.
Okay, gut, behalten wir natürlich im Auge. So, jetzt abschließend zu unserem Hintergrund. Machen wir heute mal ein kleines Spiel, entweder oder. Erstes Entweder-Oder mit Dank an unseren Hörer Markus Riedl, der hat nämlich diese Frage eingeschickt und mich so ein bisschen auch auf die Idee gebracht. Während der Tour de France, entweder zwei kurze Zeitfahren wie heute oder ein langes Zeitfahren?
Ich glaube, dass zwei kurze spannender sind und man hat es ja heute schon gesehen, dass zwischen den vier Großen, ich nenne sie jetzt mal vier Großen, und dem Rest, da ist ja schon nochmal ein ganz schöner Abstand. Machst du das Zeitfahren jetzt halt nochmal, sage ich mal 20, 30 Kilometer länger, dann geht der Abstand noch mehr auf und dann würde das heißen, okay, die Tour de France ist eigentlich schon plus minus entschieden oder wird sich entscheiden von den vier besten Rennfahrern, wie wir sie jetzt haben. Und deswegen glaube ich, ist es schon spannender, zwei kürzere Zeitfahren zu haben.
Okay, entweder oder Nummer zwei. Flaches Zeitfahren oder Bergzeitfahren?
Hat beides seinen Charme, aber die Mannschaften investieren so viel in das Equipment, wie vorher erwähnt. Das kommt natürlich viel mehr zum Tragen, wenn das Zeitfahren flach ist. Und deswegen glaube ich, ist es, um die Disziplin zu repräsentieren, ein flaches Zeitfahren schöner.
Okay, abschließendes Entweder-Oder. Einzelzeitfahren oder Mannschaftszeitfahren?
Ich bin eher ein Fan von einem Einzelzeitfahren, weil da ist wirklich die Individualität gefragt. Und Radsport ist generell ein Mannschaftssport. Das heißt, auf allen anderen Etappen muss die Mannschaft funktionieren und deswegen brauchen wir nicht unbedingt Mannschaftszeitfahren.
Alles klar, gut. Dann schauen wir auf die achte Etappe, die am Samstag gefahren wird. 183,4 Kilometer zwischen Semur-en-Auxois und Colombey-les-Deux-Églises. Drei Anstiege der vierten und zwei der dritten Kategorie müssen absolviert werden. Die letzten Kilometer vor dem Ziel sind aber flach. Jetzt, also quasi unser viertes Entweder-Oder. Massensprint oder Ausreißersieg? Was ist dein Gefühl?
50-50, würde ich sagen. Weil wir kennen auch diese Etappe, wir haben uns die angeschaut und sie schaut ein Stück weit leichter aus auf dem Profil, wie sie in Wirklichkeit ist. Es schaut aus wie ein sehr feines Sägezahn und es sind viele kleine Anstiege drin. Und wir hatten ja jetzt schon drei Massensprints bei der Tour de France und ich glaube, dass einige aggressive Fahrer, die wo vielleicht auch schon einen gewissen Rückstand haben in der Gesamtwertung, morgen versuchen, das Rennen aus einer kleineren Gruppe zu entscheiden. Und ich glaube, dass ein harter Kampf wird und zwischen Sprinter-Teams, also die Teams, die wo auf einen Massensprint hoffen und auf einen Massensprint hinarbeiten, und die Teams, die wo eher keinen Sprinter haben, die wollen natürlich, dass der Sieger aus einer kleineren Gruppe kommt. Also ich glaube, dass ein harter Kampf wird.
Ein solches Team ohne klassischen Sprinter seid auch ihr. Könnte es morgen soweit sein? Und wir sehen den ersten Fahrer von Red Bull, Bora Hansgrohe, in einer Fluchtgruppe?
Ich glaube nicht, weil wir müssen alles an Kräfte und Ressourcen für Sonntag bereitstellen. Da müssen wir die Mannschaft richtig performen. Und natürlich müssen wir mitfahren, wenn gefährliche Leute in der Gruppe sind. Aber ich glaube auch, dass die Mannschaften UAE, Wiesmar Lisa Bike oder auch Sudal Quickstep uns überhaupt nicht in die Gruppe lassen. Ich glaube, dass es bei denen ihren Mannschaftsbesprechungen morgen einfach heißt, keiner von Red Bull, Bora, Hansgrohe in der Spitzengruppe. Und wenn das so ist und die drei Mannschaften verbünden sich, dann haben wir sowieso keine Chance, einen Fahrer in der Ausreißergruppe zu platzieren. Aber im Gegenzug wollen wir das auch nicht. Das heißt, bei uns wird es wahrscheinlich in der Besprechung auch heißen, wenn eine Gruppe geht und es ist ein Fahrer von UAE drin oder von Wismar Laser Bike, dann wollen wir das nicht. Und deswegen werden dann auch wir zufahren. Und deswegen glaube ich, wird es ein Tag, wenn es eine Ausreißergruppe von den Teams, die in der im Gesamtklassement keine Rolle spielen.
Okay, super spannend. Danke für die taktischen Einblicke, die du uns geliefert hast. Morgen sind wir schlauer, dann wissen wir, wie das Rennen verlaufen ist. Ich mache morgen einen Tag Tourpause. Mein Kollege Michael Weiser wird dann durchs Programm führen. Aber natürlich mit dabei ist wie auch heute. Dafür sage ich danke an Ralf Denk. Beste Grüße.
Beste Grüße und schönen Abend.
Das war die aktuelle Ausgabe von Inside Red Bull Bora Hansgrohe, dem Podcast von OVB Online zur Tour de France. Ihr findet den Podcast bei allen gängigen Podcatchern und auf den Seiten von OVB Media und von Ippen Media. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.